Meine Mitbewohnerin beschäftigt sich momentan in ihrer Masterarbeit mit dem Thema Heimat. Gefühlt gibt es also gerade kein anderes Thema mehr am Küchentisch. Daher dachte ich mir, ich beschäftige mich in diesem Freisprecher einmal ausführlich mit dem genauen Gegenteil, dem Ausland. Ich nähere mich so langsam dem Ende des Studiums und in meinem Umfeld wird daher der Drang immer größer, sich niederzulassen. Vielleicht wieder in die Heimat zurückzukehren und eine Familie zu gründen. Aber einige von euch wollen vielleicht vorher auch nochmal was richtig Großes erleben. Nochmal ins Ausland vielleicht. Leute kennenlernen und Verbindungen knüpfen. Also nochmal schnell ein Urlaubssemester einlegen, bevor das Studium beendet ist und wegfahren. Aber wie finanziere ich das Ganze? Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, ins Ausland zu kommen und vor allem, wenn man mittlerweile aus dem Erasmus-Alter raus ist. Und die nennt sich Baden-Württemberg-Stipendium. Das Land Baden-Württemberg unterstützt den internationalen Austausch von hochqualifizierten deutschen und internationalen Studierenden. Die Stiftung ermöglicht mit dem Stipendium für Studierende jährlich rund 1400 jungen Menschen aus aller Welt einen Studienaufenthalt in einem anderen Land. Der Austausch beruht dabei auf Gegenseitigkeit. Die Stipendien kommen grundsätzlich zu gleichen Teilen Bewerberinnen und Bewerbern von baden-württembergischen Hochschulen und deren Partnerschulen im Ausland zugute. Es findet sozusagen ein Studierendenaustausch statt. Wer jetzt allerdings beim Wort Stipendium sofort auf seine bisherigen Noten geschaut hat und das Ganze direkt aufgegeben hat, der irrt sich. Denn neben den Studienleistungen sollen nämlich die sozialen und interkulturellen Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt werden. Das Auswahlverfahren soll Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit gewährleisten. Und einmal vor Ort sollen bereits weltweit verknüpfte Netzwerke den Einstieg in das Land und in das Studium erleichtern. Ein solches Netzwerktreffen hat letzten November hier in Freiburg stattgefunden, wo sich Studierende aus dem Ausland und aus Baden-Württemberg getroffen haben und Erfahrungen ausgetauscht haben. Und natürlich kann bei so einem Treffen natürlich das Radio nicht fehlen. Wir waren also mit dabei und haben dem Ganzen mal Mikrofone hingehalten, denn wo haufenweise Erfahrungen warten, ausgesprochen zu werden, da darf ein Aufnahmegerät nicht fehlen, um euch da draußen am Radio beteiligen zu können.
Hallo, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir befinden uns jetzt im Konzerthaus Freiburg. Ich habe heute wirklich ein großes Glück gehabt, einen interessanten Jungen zu treffen. Er kommt aus Tübingen. Er heißt Chris Moni. Hallo, Chris.
Hallo, Nadja. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Was studierst du?
Ich studiere Physik.
Sehr interessant. Aber warum bist du jetzt in diesem Treffen, Jahrestreffen?
Ich habe während meinem Physikstudium beschlossen, ich will auf jeden Fall ein Auslandssemester machen und habe mich dann letztlich entschieden, ich hatte die Wahl zwischen Kanada und Neuseeland, habe mich dann letztlich für Neuseeland entschieden und hatte wirklich eine sehr, sehr coole Zeit dort. Und natürlich Neuseeland ist, wie man auch schon des Öfteren gehört hat, sehr viel teurer als Deutschland, ungefähr doppelt so teuer wie Deutschland, was alles angeht, und habe mich deswegen entschieden, ich bewerbe mich aufs Baden-Württemberg-Stipendium, wurde dann auch genommen letztlich. Und genau, war sehr froh, dass Baden-Württemberg-Stipendium mich unterstützt hat in meinem Auslandsaufenthalt.
Und wie ist es dir gefallen, in Neuseeland zu sein?
Neuseeland ist einfach wahnsinnig schön. Also Neuseeland ist ja auch so das Land, wo man immer reisen geht, wo mittlerweile viele Leute haben, aber einfach hingehen, um noch ihr Gap Year, sage ich jetzt mal, zu verbringen. Hauptsache noch nicht anfangen mit Studieren. Und Neuseeland ist einfach, es gibt so viele verschiedene Landschaften dort, die komprimiert sind auf zwei Inseln. Du hast Fjorde da unten, du hast grüne Grashügel, du hast Vulkanlandschaften, du hast Regenwälder, du hast Strände. Einfach wahnsinnig schön, diese zwei Inseln.
Das heißt, dass du außer des Studiums noch die Möglichkeit hatte zu reisen?
Ja, definitiv. Also wir haben das Studium so gemacht, ich hatte ein Auto da unten, heißt, man hat sich immer versucht, unter der Woche die ganze Arbeit abzuarbeiten, dass man das Wochenende frei hatte, um irgendwelche Reisen und irgendwelche Trips zu unternehmen. Und ich hatte das große Glück, nachdem ich fertig war mit dem Auslandssemester, auch noch 4 Monate Zeit zu haben, in denen ich reisen gehen konnte, die ich dann genutzt habe, um in Neuseeland und auch Australien reisen zu gehen.
Aber das ist nicht einziges Reisenziel bei dir. Es gibt noch andere Länder, die du besuchen hast. Und welche Länder ist es?
Ich war auch in vielen Ländern hier in Europa schon. Also gerade diesen Sommer war ich schon in Italien unterwegs, habe mir die größten Städte Italiens angeguckt, also Rom, Florenz, Mailand. Mailand übrigens, sehr schöne Stadt, sehr zu empfehlen. Und aber was immer noch so ein bisschen von Neuseeland auch hängen geblieben ist, ist, dass ich gern wandern gehe. Das ist einfach so eine Leidenschaft, die ich in Neuseeland für mich entdeckt habe, weil Neuseeland landschaftlich so schön ist und du hast da so wahnsinnig viele schöne Hikes, die du machen kannst, die wir auch gemacht haben. Und deswegen habe ich mich auch noch entschlossen, ich will auch mal wieder rauskommen in die Natur und habe mich auch noch entschlossen, jetzt in Semesterferien eine Alpenüberquerung zu machen. Also von Deutschland nach Italien zu laufen, bloß zu Fuß. Und das war auch definitiv eine Erfahrung und ja, würde ich echt jedem empfehlen.
In welchem Land ist es dir am besten gefallen?
Ich bleibe immer noch bei Neuseeland. Also Neuseeland, ich habe da einfach so wahnsinnig coole Leute kennengelernt, so wahnsinnig coole Landschaften gesehen, so coole Erfahrungen gemacht einfach. Ich glaube, wenn ich da jetzt nochmal zurückkommen würde, ich hatte so einen krassen Flashback und ja, ich verbinde einfach so wahnsinnig viele Emotionen, gute Gefühle mit diesem Land. Also Neuseeland ist definitiv was, was sich bei mir in den Kopf eingebrannt hat.
Aber ich würde sagen, dass die Leute auch eine große Rolle spielen.
Ja, definitiv. Ich habe unter anderem in Neuseeland meine Freundin kennengelernt, lustigerweise. Und dann jetzt in 3 Wochen kommt mich auch ein Kumpel aus Great Britain, den ich da unten kennengelernt habe, besuchen hier in Deutschland, weil er gerade eine Reise durch Deutschland macht. Und es ist einfach cool, diese ganzen Leute, die man da getroffen hat, einfach nochmal wiederzusehen, weil man mit diesen Leuten auch so wahnsinnig viel verbindet. Man kennt sich erst seit, wenn du in Neuseeland ankommst, man kennt sich erst seit 2, 3 Wochen und trotzdem hast du das Gefühl, du kennst die Leute schon seit Jahren. Einfach weil sich innerhalb von ganz kurzer Zeit wahnsinnig enge Bindungen formen, dadurch, dass jeder weiß, dass er plus ein Semester oder 2 Semester dort unten ist.
Und was würdest du anderen empfehlen?
Neuseeland kann ich nur empfehlen, wirklich jedem, der mal wirklich auch Bock hat, sich komplett aus seiner Komfortzone rauszuschießen. Dass man in Neuseeland eher noch ein bisschen, ich sag mal, man wird mit Schwimmflügelchen ins kalte Becken gestoßen. Weil halt da unten auch noch jeder Englisch spricht. Englisch ist heutzutage was eigentlich die Deutschen relativ gut beherrschen. Was man als Deutscher relativ gut beherrscht. Die Leute da unten sind freundlich, viel freundlicher, offener als die Deutschen. Neuseeland definitiv ein tolles Reiseziel. Ansonsten.
Du erinnerst dich jetzt an Neuseeland wirklich so warm, so gut. Aber hast du dein Heimatland da vermisst?
Tatsächlich, am Anfang überhaupt nicht. Ich habe mich einfach so pudelwohl gefühlt in Neuseeland. Du kommst da unten an, du fühlst dich einfach willkommen. Du fühlst dich auch innerhalb von ein paar Wochen, Monaten dann einfach, als wärst du da unten schon zu Hause. Es fühlt sich an wie so ein zweites Zuhause, gerade wenn du auch mal längere Zeit an einem Platz bist. Aber am Ende, als ich dann reisen gegangen bin, habe ich dann schon gemerkt, okay, so langsam wird es Zeit, wieder irgendwo anzukommen, wieder nach Hause zu kommen. Weil Deutschland ist halt immer noch irgendwo so der Platz, wo man groß geworden ist, wo es einen immer wieder hin zurückzieht. Und von daher war ich dann schon wieder froh, da war so ein gutes Gefühl, endlich wieder daheim, dieses Daheim-Ankommen-Gefühl, als ich dann wieder in Frankfurt gelandet bin. Genau, also Reisen ist schön und gut und alles und ich würde es wirklich jedem empfehlen, macht's, geht raus in die weite Welt, aber vergesst euer Zuhause nicht. Liebe Mutti nicht.
Hoffentlich.
Ruft auch öfter mal daheim an. Hätte öfter machen sollen.
Dann wünsche ich dir bald der Reise und viel, 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 viel Spaß unterwegs und hier in Freiburg noch viele coole Leute kennenlernen.
Danke fürs Interview, Nadja.
Danke zurück.
Aber natürlich bedeutet Ausland auch, Deutschland als Ausland zu betrachten. Das Stipendium ermöglicht Studierenden aus aller Welt hier in Baden-Württemberg Studiums- und Lebenserfahrungen zu sammeln. Genau die andere Sichtweise erfahren wir also von Anna. Sie ist zum Studieren aus Neuseeland nach Deutschland gekommen.
To my left there is Anna. She is from New Zealand and I'd like to ask her, why did you like to study abroad?
I chose to study abroad because I study German at home in Auckland and I would like to improve my German. I knew that the best way to do that was to spend some time in Germany and use my German every day.
Was it difficult for you to come to Germany?
My mother comes from Germany, so I've had significant experience with the German culture and the way German people are. So in that sense, it wasn't too difficult. But because New Zealand is so far away, I found that part difficult to be away from my family, from my friends. That part was the most difficult for me.
What advice would you give students who also like to go abroad?
I would say to really have lots of motivation when you come over here. Really make some, you know, think of things that you want to get out of your experience and take every opportunity, travel lots. Don't worry about spending all your money because it's a once-in-a-lifetime experience.
Which particular experience would you take back to New Zealand, back home?
Definitely my new and improved knowledge of German. also the toilet paper here is packaged really conveniently with a handle. In New Zealand, we don't have handles, so it's really inconvenient to carry your toilet paper.
Manchmal bleibt eben einem einfach nur Toilettenpapier in Erinnerung. Deutschland, das Land der großen Erfinder und Denker, denn auf den Pott kommen eben die besten Ideen. Welche kulturellen Erfahrungen sonst noch so in Deutschland zu erleben sind, berichtet Carlos aus Brasilien, der von den kulinarischen Fähigkeiten unserer Mensa-Köche zu schwärmen weiß.
Today I'm with Carlos from Brazil and he is studying sociology in Heidelberg for 6 months. And firstly, Carlos, I'd like to ask you how your study of psychology here in Heidelberg differs from studying psychology in Brazil.
It's actually in Brazil, I study, there's not like one course for sociology, it's like, I study like social science, so it's like political science, anthropology and sociology, so here I have to be more like focused on sociology, so that's like a different thing, yeah.
And are you enjoying the deeper focus so far on sociology?
Yeah, because in master's, you have to choose one of these three in Brazil. So here it's a good like experience of how it will be, hopefully, on a master's degree. So it's really good. It's really nice.
And are you leaning towards choosing sociology or another possible major for your master's?
I'm still leaning towards sociology, but I took some classes in anthropology here and they're really nice and maybe anthropology, I don't know. I'm really lost.
What are some of the strongest cultural differences you've noticed between Brazil and Germany, or more specifically Heidelberg?
Yeah, there are a lot, but I think the most cliche one is the security. The safety to like walk around at any time at night, especially in Heidelberg, that is a small city, it's so easy to and so safe. Not that Brazil is that unsafe, but you know, there's a huge gap between both.
What do you miss the most about Brazil?
The Brazilian food. Yeah, here's really difficult to. You have to go to a Brazilian shop and buy the ingredients because they don't have like the ingredients we use, as simple as they are, but they don't have it, so it's the food for sure.
And do you enjoy German food?
Yeah, the Mensa food is better than the Mensa in Brazil, so it's good. It's really good.
What would you like to take back with you when you go home to Brazil in February?
I think the seriousness maybe of the yeah, like especially in the university, everything, the classes in Brazil really sometimes not serious enough, I feel. So yeah, that's something I would like to take back, you know.
Deutschland kann allerdings auch als Einstiegsland gelten. Diese Chance hat sich Daniel nämlich zu nutzen gemacht, um anschließend im Master noch bis nach Sibirien zu gehen. Im Gespräch erzählt er von dieser für die meisten vermutlich doch sehr ungewöhnlichen Entscheidung.
Hallo zusammen, ich bin hier auf der Baden-Württemberg-Stipendiumsmesse und neben mir steht der Daniel aus Mexiko, der in Deutschland und in Russland studiert hat und ich möchte in Erfahrung bringen, wie es denn dazu kam. Hallo Daniel.
Hallo Florian.
Du bist ja von Mexiko losgezogen in die große Welt zum Studieren. Du studierst Industrial Engineering. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt ins Ausland gehen wolltest?
Yeah, I wanted to study in Germany because I like German cars and German beer, and I thought, okay, Germany is the perfect place.
Und wie kamst du auf Karlsruhe als Stadt?
Because I was looking the rankings of the universities and I found that in Karlsruhe is the best university for industrial engineering, so I thought, okay, I will go there.
Und war es einfach, sich dafür zu bewerben und ein Stipendium dafür zu bekommen?
Yes, it was easy. I just used Google Translator to translate everything and then I apply, I send my documents and I got a place to study in the university and it was easy. Yeah.
Dann bist du hier in Karlsruhe angekommen und hast 4 Jahre lang Industrial Engineering studiert. Was ist dir denn am meisten aufgefallen an den Karlsruhern oder an den Deutschen im Allgemeinen?
Well, in Karlsruhe I think everybody studies a lot, so I need to study a lot also there. And the Germans, I think they drink a lot of beer. And I like that.
Du findest also die Studentenpartys ziemlich gut in Karlsruhe?
Yeah, it was nice, yeah. It was a nice experience.
Und nun hast du ja für dein Masterstudium dich entschieden, erstmal ins Ausland zu gehen. Und wie war denn da der Auswahlprozess? Wie hast du herausgefunden, wo du deinen Master-Austausch machst?
Ja, yeah, I look in the exchange office from my university in Karlsruhe and I saw there were different universities where I could go and I was learning Russian, so I thought, yeah, I want to go to Russia and then I have the options to go to Moscow, to Tomsk or to Ufa and then I thought, yeah, I will go to Tomsk because it's in Siberia and I want to improve my Russian, so I went there for a year.
Und wo hast du angefangen, Russisch zu lernen? Also in Mexiko bereits oder schon hier dann in Deutschland?
In Karlsruhe I started to learn Russian. Yeah.
Und wie kam es dazu? Wie kommt man darauf, Russisch zu lernen?
Yeah, actually, first I did a course of French, but I didn't like it, so I changed it to Russian and I loved it. And,
okay. Yeah. Und wie war denn deine Zeit dann in Russland? Hast du die Zeit erlebt? War das von der Eingewöhnungsphase vergleichbar mit der Zeit in Deutschland?
I think it was the best time of my life because I had a lot of free time. I could travel a lot of parties and learning Russian the whole time.
Aber du hast schon studiert in Sibirien.
Yeah, also. A little bit.
Jetzt so rückblickend, wo gefällt es dir besser? Also im Moment bist du ja wieder in Deutschland. Yeah. Möchtest du denn in Zukunft wieder zurück nach Russland?
Yeah, I would like to go there for vacations, but I think for working is better in Germany.
Du machst ja im Moment deine Masterthesis bei Audi in Ingolstadt. Wie kamst du denn dahin?
1 year ago I was doing an internship there and they offered me to do my master thesis in Ingolstadt for 3 months in Ingolstadt and then I will go to Mexico another 3 months and I will write my thesis in both countries. Yeah.
Das heißt, du hast wieder einen aktuellen Bezug zu deinem Heimatland. Kannst du dir denn vorstellen, in Zukunft wieder nach Mexiko zu gehen und dort zu arbeiten?
Yes, I could think about that, yeah. I would like to in the future, but I would like to work first a couple of years in Germany and then I could go back to Mexico.
Du bist aus Mexiko los, kamst nach Deutschland, nach Russland, bist wieder in Deutschland. Jetzt kommt der Schritt vielleicht zurück in die Heimat. Würdest du wieder genauso machen, wie du es gemacht hast?
Yes, I would do it again the same way.
Ein weiteres Programm des Landes Baden-Württemberg ist zum Beispiel die Verwaltungsvernetzung in Europa. Das Walter-Hallstein-Programm vergibt Stipendien für Praktika in Verwaltungseinrichtungen im europäischen Ausland an Studierende, die sich gegen Ende des Bachelorstudiums oder im Masterstudium befinden. Und dabei handelt es sich um viel mehr als nur um die Bürokratie im Ausland erfahrbar zu machen. Im Rahmen des Aufenthalts arbeiten die Stipendiaten an wichtigen Zukunftsfeldern im europäischen Kontext. Gemeinsam den europäischen Grundgedanken stärken in modernen Themengebieten wie zum Beispiel nachhaltige Mobilität, E-Government oder demografischer Wandel, um nur einige der vielen Arbeitsbereiche zu nennen. Welche Erfahrungen in diesem Bereich gemacht wurden, haben wir natürlich ebenfalls auf Band aufgenommen, um euch dieses unbekannte Themengebiet etwas näher zu bringen.
So, hallo, ich mache heute ein kleines Interview mit der Antonia aus dem Schwarzwald. Antonia studiert an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kiel beziehungsweise an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Sind die Hochschulen miteinander verbunden oder warum zwei Hochschulen?
Also ich habe dort studiert, meinen Abschluss letztes Jahr gemacht und die haben im Verbund einen Master in europäischem Verwaltungsmanagement angeboten, sind aber sonst zwei separate Institutionen.
Ich persönlich kann mir unter Master Europäisches Verwaltungsmanagement gar nicht so viel vorstellen. Kannst du vielleicht mal kurz erläutern, welche Berufsaussichten man darauf hat oder was man mit so einem Master eigentlich im Endeffekt macht?
Was man mit dem Master macht, ist in der Tat recht offen, weil es ja kein Berufsbild gibt, europäisches Verwaltungsmanagement in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Aber man hat halt festgestellt, dass es immer mehr Europa-Bezüge gibt durch die Europäische Union und dass einfach zum Beispiel auf kommunaler Ebene 70% der Gesetze auf europäischer Gesetzgebung basieren, sodass man sich gesagt hat, wir möchten das Bewusstsein in der öffentlichen Verwaltung bei den Angestellten oder Beamten stärken für diese europarechtlichen Bezüge. Was man dann damit macht, ist also ein sehr offenes Feld, ob man zu einem Unternehmen geht oder in die öffentliche Verwaltung. Dort gibt es ja auch alle möglichen Ebenen, beim Bund, bei den Ländern oder bei den Gemeinden. Das ist sehr, sehr offen.
Um dieses europäische Verständnis zu stärken, ist natürlich wahrscheinlich ein Auslandssemester produktiv. Du warst in Brüssel in Belgien. Magst du mir einfach kurz erklären, welches Fach dir am meisten dort Spaß gemacht hat und warum oder dich am meisten vorangebracht hat?
Dieses Auslandssemester war vorgeschrieben, das ist Teil dieses Studienganges und hat sich jetzt in meinem Fall so dargestellt, dass ich nicht an einer Hochschule studiert habe, sondern ein Pflichtpraktikum gemacht habe und das bei einer europäischen Organisation, die sich CENELEC nennt. Das ist die europäische Normungsorganisation für Elektrotechnik.
Und was waren dann da deine Aufgaben?
Ich habe dort ein Praktikum im Bereich strategische Partnerschaften gemacht. Das ist ja so, wir haben in Deutschland das DIN, das Deutsche Institut für Normung, kennen viele einfach von den Blättern, DIN-Blätter, DIN A4 und so. Und da gibt es eben auf europäischer Ebene Mutterorganisationen, das ist das CENELEC und das CEN, die haben ein gemeinsames Managementzentrum. Und dort im Bereich strategische Partnerschaften geht es eben darum, wie betreuen wir unsere Mitgliedsorganisationen. Das sind also die Länderorganisationen, für Deutschland das DIN zum Beispiel oder der VDE, der Verband für Elektrotechnik. Und dann ist es auch so, dass man dort gegenüber der Kommission Berichte abliefern muss. Und dort habe ich auch bei der Berichterstellung mitgewirkt.
Wo würdest du sagen, liegen die Unterschiede in der Arbeitsweise jetzt von den verschiedenen Kulturen? Gab es da wirklich welche oder dadurch, dass wir noch Nachbarländer sind, waren die Unterschiede vielleicht gar nicht so riesig, wie man es sich vorstellt?
Allein durch die Arbeitssprache Französisch gibt es natürlich schon einen Kulturunterschied, einfach sprachlicherseits und dann einfach auch mit diesen Umgangsformen. Und was auch unterschiedlich war jetzt im Vergleich zu einer deutschen Verwaltung, war, dass es in diesem Managementzentrum Menschen von verschiedenen Ländern gibt, eben weil es europäische Ebene ist. Und dann bedingt sich auch dadurch ein kultureller Unterschied. Also man arbeitet dann auch auf Englisch zusammen. Also ich denke, die Sprache hat immer einen großen Einfluss auf die Zusammenarbeit, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, ist die Arbeit in einem Büro dann doch wieder ähnlich von der Arbeitsweise her.
Hast du noch irgendwelche Tipps für Menschen oder speziell vielleicht auch sogar für Studenten jetzt, die beabsichtigen, für ein Semester oder ein Jahr nach Brüssel zu gehen? Was muss man auf jeden Fall dort gemacht haben?
Schwierige Frage, weil einerseits ist Brüssel gar nicht so groß. Dann kommt das natürlich darauf an, was man selber persönlich für Interessen hat. Also was ich empfehlen würde, wenn man genügend Zeit hat, dass man sich doch auch einen lokalen Verein oder eine Gruppe sucht, wo man sich engagieren kann. Also ich war jetzt dort durch mein Hobby Schwimmen ein bisschen engagiert und dann nochmal mit den Menschen, also mit wirklichen Belgiern zusammenzukommen, ist nochmal was anderes als in dieser viel besagten oder bekannten Eurobubble zu leben, wo nur, also in Anführungszeichen, ist ja auch wieder eine Erfahrung, wo Menschen dann aus aller Herren Länder oder aus ganz Europa zusammenkommen. Also wirklich mit Belgiern zusammenzukommen, finde ich nochmal speziell, ja. Und dann natürlich Waffeln essen, Muscheln essen ans Meer und auch mal wandern gehen.
Und natürlich bietet das Studieren im Ausland auch die Möglichkeit, leichter und schneller eine Sprache zu lernen, um vor allem auf dem weltweiten Arbeitsmarkt später mehr Möglichkeiten zu besitzen. Über das internationale Arbeiten und das Lernen von Sprachen hören wir Erfahrungen und Ratschläge von Janine.
Hello everybody, I'm here with Janine. Janine from Stuttgart, who studies in Köln. She is in her fourth year studying business administration with the corporate development. So you were telling me earlier you've been abroad. How many times have you been abroad and where have you been?
Actually 3 times. After my Abitur A-Levels, I went to China for half a year. And then during my first year, I went to Russia to do a study exchange program. And last year, I've been in New Zealand.
How many other countries have you been to so far?
Actually, I don't know. Because traveling in Europe is quite easy. So in Europe, I can't count. Outside of Europe, just China and New Zealand and Australia.
You were also telling me you speak multiple languages. Which languages do you speak?
I speak English, of course, and German. I actually learned also Spanish in school and during my time in China, some Chinese.
How long is it taking you to learn a new language?
It depends. If you already speak some languages, it's getting easier to learn a new one because especially in Europe, the languages are all quite similar. But usually it depends how focused you are on practicing and studying. I would say 2 years to be confident.
So then, with your corporate development career, do you want to prefer to like work internationally or do you want to stay in Germany?
Both, in the best way. I love to travel and I love to be in a country and get a culture and meet new people. But I also love to come home and see my family again and my old friends. So, both.
going back to the languages and working internationally, do you think it's going to be a huge asset for you? So if you had to choose one country to, that you would have like prefer to work in the most, which one would it be and why?
It's my biggest wish to come to Canada. I know Americans hate Canada, but it's...
That's not true.
Okay, then it was just a stereotype. Yeah, it's my biggest wish to travel around Canada, and I've also heard that people are super nice over there, and working is relaxed and not that stressful than in Germany, which it has to be efficient. That would be the place I would choose.
And then also, if you had to recommend somebody who's never really traveled as much, where would you recommend them to go as like a to mark off their bucket list?
Definitely down under, so Australia and New Zealand. They should take their time. Both countries are super big and there's a lot to see. Though the culture is not that different than the cultures of America or in Europe, so it's a good start.
And then do you have any advice for somebody trying to learn a new language? Like what would you recommend them to do to continue to learn that new language, and how, like, what made you so successful?
First of all, of course, just focus on practicing. It's always helpful if you're on the stage to read books, in another language, and watch the movies or your favorite TV show just in the other language. And it's the best way is to talk with a foreigner of the language, so you can just practice and hear how it should sound and practice on your speaking. Yeah.
And then following up on that question, being an American who doesn't know German very well but wants to continue to learn their German, just like what advice, more tips do you have for me besides what you just said to me?
I actually think to learn German is quite hard. So I'm impressed that you guys actually try to learn our language. Just always be confident and try to speak. Don't be shy or feel weird to talk in German or I don't know what scares you. Just go ahead and everyone is happy to help you to practice your German.
Wonderful. Thank you, guys. I was Janine from the University of Cologne and I'm Matt from Denver, Colorado, and thanks for listening.
Natürlich lohnt es sich hier von der PH aus auch einmal einen Blick auf die Lehramtserfahrungen im Ausland zu werfen. Cordula zum Beispiel war für ein Semester in Italien und hat dort Deutsch unterrichtet. Welche Probleme und Schwierigkeiten sie dort zu bewältigen hatte, aber welche schönen Seiten Italiens sie auch erlebt hat, erfahrt ihr im folgenden Gespräch.
Hello, I'm Maria. I'm doing this radio show right now and I'm here with Cordula. You have quite some interesting experiences. You've lived in Italy, but you've also done a lot of traveling before that, and now you're a student. You're studying French, Italian, and English at the University of Freiburg. Today we want to talk about your teaching experiences in Italy. You're studying to become a teacher, and you went to Italy to teach German. Why did you decide to go to Italy? You could have gone to France or an English-speaking country, but you chose Italy. Why did you do that?
Well, actually, it was rather for pragmatical reasons, because I already had spent 1 year in France and also 1 year in New Zealand and Australia. And my Italian was quite poor back then, so I decided to just do my practical semester in Italy and to improve my Italian skills. Yes, that's why.
So did it work? Is your Italian way better now?
I would say, yeah. I mean, when I think back to that time and when I arrived in Italy, I was not really lost because I already had learned Italian at high school, but it was years ago, so I really had to fresh it up. And it did work.
So the Italian culture is quite different from the German one. It's still a European country, but I guess there are like some differences. Did you experience a culture shock or anything like that? Or did you find something really different from the German culture?
Well, first of all, I would say that the first time I went to Italy and to live there, I mean, I went there twice. First time was in Terni, which is Umbria, which is near Rome. And the second time it was in Bologna. So these were two quite different kinds of experiences, because Bologna the second time was really a very open-minded city, or it is still. Terni was actually, I experienced it as quite the opposite. And so, which I really didn't expect, because Italians are always said to be open-hearted and welcoming and friendly. But yeah, it was not really what I experienced over there. Concerning teaching, Actually, I felt that Italian classes or classes in Italy are held very much like in the method teacher up front. And the students, they don't get involved that much. They just sit there listening and doing their exercises, but they don't actually have to do any group work or present something themselves, or, well, they don't have to get proactive. So that's what I found it a bit of a pity, yeah. But, of course, I also made very, very nice experiences. I traveled a lot through Italy and met really nice persons. I experienced that in other parts of Italy people are different, and yeah, it was totally a good experience.
You already mentioned the teaching, so I guess teaching German can be a challenge. So I want to ask you, what was the biggest challenge for you while teaching German in Italy?
The biggest challenge for me while teaching German in Italy was actually rather the fact that in Italy, well, it doesn't really have to do with teaching German, but it's rather the fact that in Italy they've got this inclusive school system, and this is something I really haven't known before. So, well, you also have to cater for the needs of pupils which have some difficulties in, for example, writing, or they are dyslexic, or... So that's something that was really interesting for me, because in these cases I just had to look after those particular kids. And for teaching German, I don't think it was that different from teaching English or whatever other language.
So Italy is known for their culture, for their food, for their beautiful cities. So what did you personally enjoy most about Italy?
Well, of course, like you just said, like their joy of living, their great food. Oh gosh, I miss it that much. Yeah, and mostly Bologna. I mean, the people are so open-minded there. They are so friendly. They are so welcoming. And I really fell in love with that kind of mentality. I mean, I think it's, for me at least, it's a thing whether you really live there and you also have to work there. And like, of course, work ethics are not really the same. I mean, in Germany we just have another work attitude, right? And things are more organized and stuff. But apart from that, like, really, when it just comes to interpersonal things, it's just beautiful. I just, yeah, plus the food and the culture.
From your experience of living abroad, teaching abroad in Italy, what would you take back to Germany? It can be about, like, teaching or about living. What do you take with you?
Well, first of all, on a personal level, it's enjoy your life, because you only live once, at least as far as I know. And, well, on a professional level, it's really important, well, to really engage your students in your classes and to really try and raise their interest in what they are to learn and stuff. And, yeah, to make an appealing kind of class.
Urlaub in Vietnam oder Südostasien ist ja gerade sehr in Mode, aber dort auch für 2 Jahre zu leben, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Florian hat dieses kulturelle Highlight mit dem größten Vergnügen erlebt und erzählt uns aus einer anderen Perspektive von den gewöhnungsbedürftigen Essgewohnheiten in Vietnam und den vielen, vielen Touristen.
Hallo alle, ich bin Michelle und ich bin hier mit Flo. Er kommt aus Calv in Deutschland. Und ich werde mit ihm sprechen über Vietnam, weil er dort für 2 Jahre gewohnt hat. Flo, ich habe einige Fragen für dich. Was hast du erwartet über Vietnam, bevor du dort gegangen bist?
Ich hatte eigentlich keine klaren Vorstellungen von Vietnam. Im Vorfeld, ich habe gesehen, es gibt viele Mopeds, es ist warm und die Leute sehen anders aus als bei uns. Das waren meine Vorstellungen von Vietnam.
Es ist sehr anders als deutsche Kultur. Was wäre die größte Verschiedenung zwischen die 2 Länder?
Wir Deutschen sind sehr ordnungsliebend und versuchen alles möglichst on time fertig zu machen. Und in Vietnam ist es mehr das Prinzip Chaos. Die Leute versuchen möglichst schnell irgendwo hinzukommen und nehmen gerade im Straßenverkehr nicht so viel Rücksicht auf die anderen, aber ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die Deutschen versuchen, alles strukturiert und planbar anzugehen und die Vietnamesen legen einfach mal los.
Ich habe gehört, dass oft viele Leute da die Insekten essen können. Stimmt das oder nicht? Und was hast du etwas probiert oder so.
Also in Vietnam essen Sie abhängig von der Region unterschiedliche Gerichte. Und Vietnam ist ein sehr langes Land, langgezogen und ein sehr schmales Land. Und im Norden ist es kalt und ja, hat 4 Jahreszeiten. Im Süden ist es immer warm. Das heißt, die Gerichte, die essen, sind relativ unterschiedlich. Im Norden essen sie Schlangen, im Süden essen sie viele Früchte. Was man schon essen kann, sind Maden, die in Sojasauce eingelegt sind und dann lebendig gegessen werden. Und ich habe mich auch mal dran versucht, es wurde aber nicht mein Lieblingsgericht.
Also du hast schon gesagt, dass sie ein bisschen anders sind, sie ein bisschen und es ein bisschen mehr chaotisch ist. Hast du gefunden, dass es leicht oder schwierig war, dort Freunde zu machen?
Es ist, kommt darauf an. Ne? Es gibt viele Vietnamesen, die kein Englisch sprechen, gerade die Vietnamesen auf dem Land. Da ist dann, die sind schon alle sehr neugierig und es ist aber relativ schwer, wirkliche Freundschaften zu schließen, weil einfach die Kommunikation schwer ist. Allerdings gibt es in Vietnam viele Ausländer und man kennt die Ausländer sofort, weil die in der Regel dann naja, eine andere Hautfarbe haben und ein bisschen größer sind als die Vietnamesen. Und dadurch entsteht da eigentlich ein sehr guter Austausch mit den anderen Ausländern, aber auch mit den Vietnamesen, die natürlich dementsprechend Englisch können.
Wie hast du gefunden, die Unterschiede zwischen die deutsche Regierung und die vielleicht die vietnamesische, wie sagt man, Government?
Ja,
ja, also weil ich weiß, dass sie sehr anders sind. Was denkst du denn?
Also Vietnam ist ein kommunistisches Land, haben ein Einparteiensystem, das heißt, die Leute können zwar wählen gehen, haben aber eigentlich keine Wahl. Freie Rede und so weiter, es ist nicht so entwickelt und nicht so gewünscht in Vietnam. Das heißt, es gibt auch Internetblogger und Aktivisten für Umweltorganisationen und so weiter, die da regelmäßig im Gefängnis landen. Also ich bin schon froh, in Deutschland in der Demokratie zu leben und habe das aber auch durch meinen Aufenthalt in Vietnam richtig schätzen gelernt.
Was denkst du über Vietnam? Ist das anders, als was du erwartet hast?
Also ich hatte ja keine klaren Vorstellungen am Anfang und am Ende hat es mir einfach super gefallen. Ne? Und ich war 2 Jahre dort und habe das auch freiwillig verlängert, meine Zeit dort, weil es mir eben so gut gefallen hat und gehe auch jetzt noch regelmäßig im Urlaub dahin. Also ich kann nur jedem empfehlen, mal in Vietnam vorbeizuschauen und mit den Leuten auf der Straße versuchen, sich zu unterhalten.
Abschließend möchte ich allen Nichtstudierenden mit auf den Weg geben, dass es ebenfalls ein passendes Stipendium auch für euch gibt. Es richtet sich an junge Berufstätige, die über eine abgeschlossene nicht-akademische Berufsausbildung verfügen und bietet euch die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt in Form eines Praktikums oder einer Weiterbildung zu ermöglichen und zu finanzieren. Alle Informationen für Bewerbungsfristen, Voraussetzungen oder Möglichkeiten der Stipendien, kommende Veranstaltungen oder einfach den Überblick über die möglichen Austauschuniversitäten findet ihr auf www.bw-stipendium.de.